Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem Kanal. Auch diese Woche haben wir wieder eine sehr, sehr spannende Gästin dabei, auf die ich mich schon sehr freue. Bevor wir allerdings unsere Gästin hier begrüßen, bin ich wie immer an dieser Stelle latent unhöflich und begrüße erst einmal meinen lieben Mitstreiter. Hallo Michael, wie geht es dir?
Ja, danke, sehr gut. Hallo Marc, hallo Ines. Heute sprechen wir mit einer Frau der Praxis, denn unser Gast ist seit geraumer Zeit als Inhouse-Juristin und Datenschutzbeauftragte für ein Unternehmen aus der Pharmabranche tätig. Wie sie dorthin gekommen ist, wie sich der Alltag gestaltet, wenn man so den ganzen Tag mit Artikel 9 Daten im Grunde zu tun hat und was sie sonst noch so treibt, das wird sie uns jetzt berichten. Sie ist heute nicht als offizielle Sprecherin ihres Arbeitgebers da, sondern natürlich als Privatperson. Damit ganz herzlich willkommen, Dr. Ines Duhane.
Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass wir dir so ein bisschen mal den Weg nachvollziehen können, wie du da hingekommen bist, wo du heute bist. Jetzt gehen wir mal davon aus, du hast irgendwann mal das Reifezeugnis in der Hand gehalten, sprich Abitur, und hast schon gewusst, ich will mal in einen Konzern und will dort Datenschützerin werden. Oder wie war das in deinem Fall?
Ja, also ich habe mich tatsächlich schon sehr früh für Gesetze interessiert und wie quasi Gerechtigkeit in Gesetze sozusagen übersetzt wird. Und das hat mich dann letztendlich logisch in das Jurastudium geführt. Also ich habe ganz klassisch Studium der Rechtswissenschaft studiert und habe dann auch tatsächlich gesehen, dass ich den internationalen und europäischen Wirtschaftsmarkt so spannend fand und habe dann sehr frühzeitig mich auf die Internationalisierung und Europäisierung des Privat- und Wirtschaftsrechts an der HU dort in diesem Gebilde sozusagen schwerpunktmäßig darauf fokussiert und habe dann quasi vor allem Markenrecht, IP-Recht im Groben und Ganzen, also das Recht des geistigen Eigentums. Darauf habe ich mich dann schwerpunktmäßig festgelegt. Und dann später letztendlich konnte ich aber auch quasi diese Brücke schlagen zum Datenschutzrecht, weil, und das war eine andere Leidenschaft schon immer von mir, nämlich dieses ausgeprägte Gerechtigkeitsempfinden tatsächlich und diese informationelle Symmetrie, die wollte ich verstehen, wie man die wiederherstellen kann, also gerade so in bestimmten Machtgefällen, die es ja in bestimmten Bereichen gibt. Und daher bin ich froh, dass ich das machen kann, was ich heute mache, nämlich letztendlich Datenschutzrecht beraten und gleichzeitig aber auch dieses Gleichgewicht hinzubekommen zwischen Innovationsförderung, also quasi Unternehmen dazu zu helfen, quasi weiterhin operativ, innovativ zu bleiben, aber auch gleichzeitig das Datenschutzrecht zu wahren. Genau.
Schon sehr, sehr nah am Hier und Jetzt, aber gehen wir erstmal nochmal zurück. So, okay, du hast jetzt das Abitur gehabt, du hast jetzt sich dafür entschieden, okay, Rechtswissenschaften ist genau mein Ding. Wie war denn das dann im Studium? Fiel dir das Studium der Rechtswissenschaften leicht oder musstest du dich da wirklich so richtig durchkämpfen, beißen und
Ja, also ich muss sagen, es fiel mir überraschenderweise recht leicht, also am Anfang. Ich muss sagen, also ich brannte richtig dafür. Ja, ich war richtig hungrig, ich war wissensdurstig, ich fand das immer so toll. Ich habe einen großen Bruder, das war immer so ein Vorbild für mich, ja, der ist 6 Jahre älter. Und der hatte tatsächlich einfach aus Lust und Laune, obwohl er selbst nicht Jurist ist, der ist tatsächlich CTO heute. Und jedenfalls standen da irgendwelche Gesetzestexte bei ihm herum im Zimmer. Ich fand das so toll. Da habe ich dann reingeguckt, Grundgesetz, was ist denn das? Und daher kam diese Leidenschaft. Und ich hatte aber gleichzeitig riesen Respekt davor quasi, weil ich ja natürlich keine Ahnung hatte, was Jura ist, was das bedeutet, wie man da rangeht. Es ist eine ganz bestimmte Denkweise im Jurastudium. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich vor allem, also gerade weil du gefragt hast, wie das war bei den Scheinen und in den ersten Semestern und so weiter. Also ich kann mich nämlich noch sehr gut an meine erste Vorlesung erinnern. Das war Rechtsphilosophie und dieses Gefühl, in diesem riesengroßen Hörsaal zu sitzen vor einem sehr bekannten Rechtsprofessor und eigenständig zu denken und dieses Schulische hinter mir zu lassen, also weg vom Gymnasium, rein wirklich in diese sehr faszinierende akademische Welt, wo wirklich das zählt, was du als Persönlichkeit mitbringen kannst. Ja, also du sitzt nicht mehr, das fand ich so befreiend damals, als ich in dieser, eine von vielen, in dieser großen, ehrwürdigen alten Halle saß und da der rechtsphilosophischen Logiken lauschen durfte. Das hat mich so fasziniert. Und dann habe ich halt auch tatsächlich das ganze Studium sehr ernst genommen und war so ein richtiger Nerd. Also ich war echt tatsächlich Tag und Nacht, es ist vielleicht klingt ein bisschen komisch, aber mich hat das fasziniert und ich habe einfach mich da richtig reindenken wollen. Und die Rechtswissenschaftsbibliothek war quasi mein zweites Zuhause dann letztendlich. Also es war wirklich so, dass ich nach den Vorlesungen oder AGs, die es dann immer gab, rein in die Bibliothek und wirklich Tag und Nacht gelernt habe. Also das heißt, ich habe dann tatsächlich so alles ganz okay hinbekommen. Also ich war tatsächlich schnell scheinfrei. Ja, das bedeutet, dass ich dann auch diesen sogenannten Freischuss machen konnte. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Also letztendlich quasi, wenn man schnell und überdurchschnittlich schnell studiert, kann man dann letztendlich einen Freischein bekommen. Also falls man es nicht schafft im Examen, quasi dreimal insgesamt das Staatsexamen. Also
Zusatzversuch.
Genau, und das habe ich dann auch gemacht. Und also lange Rede, kurzer Sinn, ich war einfach leidenschaftlich dabei. Also ich fand das wahnsinnig interessant. Ja, aber habe dann aber später gesehen im Referendariat, dass es doch sehr viel, finde ich, Reformbedarf gibt, um die juristische
Ausbildung. Im Studium Reformbedarf oder wo Reformbedarf?
Reform der ganzen juristischen Ausbildung, würde ich tatsächlich sagen. Das habe ich im Nachhinein gesehen. Und im Nachhinein würde ich auch tatsächlich sagen, würde ich Jura so an sich nicht nochmal studieren, nicht in Deutschland. Nicht, weil alles ganz schlimm ist, das nicht. Aber ich denke, da gibt es Punkte, die verbesserungswürdig sind. Also
ich muss mal gerade
einhaken. Ich frage deswegen immer so nach, ich frage deswegen immer so nach, weil wir hatten hier auch schon KollegInnen von dir sitzen, die sagten, im dritten, vierten Semester hat mir das überhaupt keinen Spaß gemacht. Und wenn ich nicht zufälligerweise da und da einen Job gefunden hätte, mit Juristen zusammen oder so, dann hätte ich das Studium nach 3, 4 Semestern wieder an den Nagel gehangen, weil es mir viel zu theoretisch war und ich überhaupt keinen Praxisbezug gesehen habe. Ja. Aber du hast dich ja wirklich so reingenördet, einfach aus Wissbegierde, so will ich es jetzt mal nennen.
Und da möchte ich genau einhaken, bevor du, ich ganz ganz uncharmant muss ich unterbrechen, weil sonst platzt gleich der innere Markus Lanz bei mir raus und wir sind gerade mal 5 Minuten dran. Du hast gesagt, du hast total aus totalem Interesse schon nach der Schule gesagt, dich bewusst fürs Jurastudium entschieden, weil du aus einer langen Ahnenreihe von Juristen stammst oder weil du viel juristische Fernsehserien geguckt hast oder woher kam dieses Interesse? Kannst du das noch irgendwie sagen, warum?
Ja. Ich wollte immer Ally McBeal werden. Nein, Scherz. Nicht wirklich. Ich wurde tatsächlich mit ihr verglichen, weiß ich noch am Anfang. Ja, du bist ja gar nicht typisch als Juristin. Das höre ich heute auch sehr oft. Ich nehme es eher als Kompliment.
Ich auch, ja.
Ich kann es verstehen, dass einem der Praxisbezug fehlt, auch frühzeitig schon. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich gehöre nicht zu den etwa, ich weiß nicht, 70-80% der angehenden Juristinnen, die aus einer Juristenfamilie kommen. Das nicht. Also ich hatte daher nicht dieses, sage ich mal, diese Herkunft, die das quasi schon ein bisschen ebnet oder, ich sag mal, interessanter macht. Ne? Also ich weiß noch, ich musste tatsächlich damals das war nicht mal ein Hochschullehrer, sondern ein Lehrer, der gelehrt hat an einer Berufsschule, und zwar zum Thema Recht. Weil ich weiß noch, die ersten Hausaufgaben, man macht sowas zum ersten Mal, da muss man da zum Beispiel so einen strafrechtlichen Fall lösen und dann hat man dafür so ein paar Wochen Zeit und hat aber von Tuten und Blasen keine Ahnung. Es gibt natürlich schlaue Kommentare und schlaue Menschen, die sich zu bestimmten Sachen schon mal Gedanken gemacht haben, aber die Hausaufgabe, die man da schreibt, oder die Hausarbeit, sogenannten Gutachtenstil, das sind ja alles Feinheiten und Sprachfeinheiten und Stile und aber auch Methodiken, die man so noch nicht verinnerlicht hat. Und mir fehlte das natürlich, dass ich da nicht einfach an die Nachbarstür oder an die Schlafzimmertür meiner Eltern klopfen konnte und sagen konnte, was steht denn da genau in § 263 StGB? Was bedeutet denn zum Beispiel Vermögen im Sinne dieser Norm? Und ist es denn hier anwendbar? Das habe ich noch nicht genau verstanden. Und ChatGPT gab es ja leider auch nicht. Daher, weiß ich nämlich noch, da bin ich wirklich von einem Bekannten, von einem anderen Bekannten, der war, wie gesagt, dieser Berufsschullehrer, den ich dann gefragt habe, weil ich so verzweifelt war. Also mir fehlte natürlich dieser fachliche Austausch, den ich nicht hatte. Und den muss man sich halt immer wieder durch diese kleinen Situationen erkämpfen, ne? Wenn man jetzt nicht aus einer klassischen Juristenfamilie kommt. Aber wie gesagt, mich hat gerade das gereizt, dass ich diesen unglaublichen Durst hatte, Wissen zu haben. Ja, ich habe das irgendwie nie eingesehen, dass Gesetze für uns Bürgerinnen und Bürger geschrieben werden, aber die wenigsten wirklich eine Ahnung haben, was das eigentlich bedeutet und wie Rechtsgestaltung eigentlich sich im Alltag auswirkt.
Und wann war der Zeitpunkt, wann du festgestellt hast, dass Jura nicht immer nur was mit Gerechtigkeit zu tun hat?
Frage zurück, wie kommst du darauf, dass ich darauf gekommen bin?
Ich gehe mal davon aus, dass du das irgendwann, weil ich das glaube, zu wissen, dass das alle Juristen im Laufe ihres Studien oder Referendars oder zumindest Berufslebens irgendwann feststellen, dass das nicht immer deckungsgleich ist, Recht und Gerechtigkeit.
Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich würde ich sagen, als wenn du hier vor allem so klassische Litigator sitzen hast, die können die Frage vielleicht noch viel besser beantworten, ganz bestimmt. Und dann kommt es noch auf den Bereich an. Also wenn wir über M&As sprechen, die neuesten Mergers and Acquisitions und so weiter, oder reden wir hier über Sozialbelange verankert im Recht, komplett verschiedene Sachen. Wann habe ich es persönlich gemerkt? Habe ich es überhaupt gemerkt? Ich habe es vor allem als Privatperson sehr oft gemerkt. Ich habe es vor allem gemerkt, wenn es darum ging, vor allem später als Mentorin, als ich dann junge angehende Juristinnen und Juristen sozusagen als Mentorin begleiten durfte, was die für Erfahrungen machen müssen. Vor allem, wenn sie Schwierigkeiten haben, einen passenden Job zu finden als Juristin oder wenn sie Probleme haben bei ihrer Praktikumsstelle, weil sie vielleicht einen ausländischen, also vor allem arabisch klingenden Namen haben oder nicht diese Netzwerke haben, auf die sie zugreifen dürfen. Also ich selber habe das auch gesehen, dass Freunde von mir, die mit mir studiert haben, da war der Onkel so Großkanzleipartner und dann durfte die Freundin dort Teil des Referendariats machen und ich habe dann immer noch gesucht nach einer Stelle und wollte auch eine tolle Stelle haben im Referendariat, in der Anwaltsstation und so weiter. Es hat halt ein bisschen länger gedauert, ne? Und genau, und daran habe ich da schon gesehen, also erst später, also nicht quasi im Rahmen der akademischen Weiterentwicklung, das war tatsächlich, da ist ja dieser klassische Sprung quasi, also diese Aussonderung hast du ja vor allem in den entscheidenden Momenten wo aussondiert wird, also vor allem der Arbeitsmarkteintritt, ne? Und so weiter. Da habe ich gemerkt, dass zum Beispiel Recht und Wirklichkeit manchmal auseinanderdriften. Das fasziniert mich, ja, sowohl professionell als auch als Privatperson. Daher finde ich es ganz wichtig, immer kritisch zu sein, gerade als Juristin, also dass man das Gesetz als etwas ansieht, was quasi positiv geschrieben ist, aber letztendlich natürlich im Lichte unserer Grundrechte so ausgelegt werden muss, dass es natürlich Hand und Fuß hat, also dass es quasi verhältnismäßig so ausgelegt wird, dass wir hier ein ausgewogenes Verhältnis haben, sozusagen im Sinne der Leitprinzipien des Gesetzgebers. Und da finde ich es einfach wichtig, das vor Augen zu haben und vor allem aber auch quasi sich zu vergegenwärtigen, dass, und deswegen dieser, da muss ich nochmal zurück zu diesem Reformbedarf der juristischen Ausbildung, dass hier vor allem noch viel mehr interdisziplinär gearbeitet werden sollte. Nochmal zurück zu deiner Frage, wann besteht denn diese immense Kluft zwischen Recht, letztendlich die eigentliche Wirklichkeit, also wo bestehen da Ungerechtigkeitslücken? Manchmal kleine, manchmal massive. Und das ist genau dann, wenn wir, vor allem als Juristen, da haben wir eine hohe Verantwortung, weil wir halt Gesetze nicht nur anwenden, sondern auch auslegen, über den Tellerrand gucken müssen und auch verstehen müssen, also auch, was steht dahinter? Also wenn zum Beispiel ich bin jetzt nicht Mietrechtsexpertin, aber ich muss trotzdem, wenn ich mich als Expertin sehe in einem bestimmten Feld, Rechtsfeld, muss ich die Mechanismen verstehen. Ich kann nicht die Eigenbedarfskündigung zum Beispiel rechtlich richtig bewerten, wenn ich nicht die Rechtsfolgen richtig vor Augen habe. Ich kann nicht rechtsberatend tätig sein. Ich kann, finde ich, keine gute Mandatsarbeit leisten, wenn ich die sozialen, auch finde ich, ja, auch sozialpolitischen Hintergründe nicht verstehe. Und das müsse ich im Jurastudium, das ist sehr monodisziplinär ausgelagert. Also es ist sehr, es gibt ja leider nicht umsonst diesen Begriff der Fachidiotien manchmal. Ne? Also das ist, also ich finde, es gibt unglaublich tolle, also ich bin wirklich fantastischen Juristinnen schon begegnet, die nicht nur das Handwerk beherrschen, sondern gerade, finde ich, was ihre Expertise ausmacht, ist sie, dass sie diese Weitsicht haben. Also dass sie nicht nur auf das Gesetz sozusagen so harmonistisch verbleiben und nur dieses Gesetz sehen, sondern es wirklich durchdringen wollen, es verstehen wollen. Was war eigentlich der Mechanismus? Was war das Leitbild dahinter? Ja, dass sie da nicht stehen bleiben. Also daher komme ich. Also das ist immer so meine Herangehensweise. Und das vermisse ich sehr im Jurastudium zum Beispiel.
Okay, gut. Gehen wir jetzt nochmal zurück zu dir. Jetzt hattest du irgendwann dein erstes Staatsexamen ganz glücklich. Und korrigiert mich, bis zum ersten Staatsexamen ist man ja noch nicht so richtig festgelegt, in welchen Bereich der Juristerei mal irgendwann reingehen will. Und jetzt hast du irgendwann diesen Weg des zweiten Staatsexamens gehabt und du hast irgendwann auch noch promoviert. Wo war denn der Punkt, wo du gesagt hast, das eine Rechtsgebiet interessiert mich ganz besonders und die anderen finde ich alle doof?
Also ich habe tatsächlich früh schon gesehen, dass mich Innovationsgeist begeistert hat. Also ich finde alles, was so mit Innovationsförderung zu tun hat, fand war eigentlich immer schon sehr kunstaffin. Also ich fand irgendwie Kunst immer schon sehr spannend. Und daher war für mich klar, ich möchte gerne das Wirtschaftsrecht richtig verstehen. Ich möchte verstehen, wie Recht Wirtschaft so gestalten kann, dass es funktioniert. Das hat mich fasziniert und deswegen habe ich das Immaterialgüterrecht vor allem als zentral gesehen, um mich quasi dann den Patenten, den Marken zu widmen, dem Wettbewerbsrecht, aber auch dem Kartellrecht. Das war dann für mich sehr interessant, weil ich dann gesehen habe, das sind jene Assets, die ja letztendlich dazu beitragen, dass, also die zur Wertschöpfung nicht nur der Unternehmen, sondern auch unserer Volkswirtschaft beitragen. Sie tragen ja massiv zu unserem Bruttoinlandsprodukt bei. Und ich fand das wahnsinnig interessant, wie das Recht quasi als Motor der Wettbewerbsfähigkeit funktioniert. Und daher habe ich dann genau dieses Feld gewählt, also internationales Wirtschaftsrecht. Und ich wusste schon immer, ich möchte international arbeiten. Ich möchte die internationalen Gegebenheiten hier richtig durchdringen, vor allem, also vielleicht auch, weil ich selber so Multikulti unterwegs war, also ich habe so einen multikulturellen Hintergrund und dachte mir, ich fand das super spannend, quasi international zu arbeiten und daher habe ich dann quasi auch nach dem ersten Examen wusste ich, in Berlin muss man lange warten, um dann ins Referendariat oder einen Referendariatsplatz zu bekommen. Ich dachte mir, ja, diese Zeit möchte ich nutzen. Ich möchte ins Ausland gehen, erstens. Und zweitens, ich möchte noch mich weiterbilden. Ich möchte unbedingt noch eine Zusatzqualifikation machen. Und daher bin ich dann an die Stockholm-Universität gegangen und habe dann den sogenannten European oder Master of European Intellectual Property Law absolviert. Und habe mich dann sehr auf das Markenrecht oder auch sehr auf das natürlich geistige Eigentum aus der Brille des europäischen Gesetzgebers fokussiert.
Wie lange warst du dann in Stockholm?
Das war so ein Jahr ungefähr.
Okay, das heißt, du hast dich jetzt ein Jahr lang wirklich mit diesem Thema an einer internationalen Hochschule wirklich komplett reingewuselt, reingefuchst und hast dann dort auch dein LLM gemacht. Und bist jetzt da quasi voll im Thema und gehst jetzt wieder nach Hause, nach Berlin und musst jetzt dann erstmal in eine Staatsanwaltschaft. Oder wie waren deine Station und deine Wahlpflicht?
Ich hatte so einen kleinen Zwischenstopp in Paris tatsächlich. Ich war jung, ungebunden. Und ich dachte mir, ach, ich hätte dann schon den Bescheid, Frau Duhanitsch, Referendariatsplatz Berlin. Und hatte dann aber so sehr den Wunsch nochmal, ich fand Paris immer so faszinierend.
Wer nicht?
Ja, es gibt manche, die es nicht so toll finden. Ich gehöre zu denen, die es immer schön und interessant fand. Ich würde da gerne einfach mal eine Zeit lang wohnen. Und ich war immer so getrieben, mir reicht es immer nicht, eine Kultur oder eine Stadt so als Touri kennenzulernen. Ich möchte richtig vor Ort sein. Ich möchte eine Wohnung suchen, ich möchte die Menschen kennenlernen, ich möchte den Menschenschlag dann kennenlernen. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich dann aus Stockholm heraus mich beworben habe bei einer deutsch-französischen Wirtschaftskanzlei. Die gibt es schon sehr lange. Die machen auch Wirtschaftsrecht, viel in den bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich auch. Und dort war ich dann im Bereich IP unterwegs und habe dann diese Zusage bekommen. Und es war mein erster, wo ich dann wirklich mein erstes eigenes Geld nach dem ersten Examen verdient habe. Ich weiß noch, ich habe da so ein, die Franzosen lieben mehr so Schecks, ne? Also ich habe immer einen Scheck bekommen, saß da noch so, habe das so abfotografiert, ich fand es so interessant tatsächlich. So ein Scheck, das fand ich total faszinierend. Also, wie stellt denn Schecks aus? Also schon damals, auch wenn es schon länger her ist, aber total witzig. Genau, also ich bin mit dem Flieger, also mit meinen Koffern aus Stockholm, aus dem wunderschönen Stockholm, in der Nähe von Montmartre, habe ich eine WG gefunden, dann ganz kurzfristig noch. Das waren wirklich innerhalb von ein paar Monaten, habe ich da wirklich meine Zelte dort abgebrochen. Also ich habe das finalisiert, Masterarbeit noch nicht abgegeben. Ich war noch nicht komplett fertig, hatte aber so ein paar Monate noch Zeit und irgendwie wollte ich diese Zeit überbrücken. Ich fand das interessant, aber irgendwie wollte ich mehr. Und dann habe ich quasi gearbeitet, Vollzeit, und habe dann die Masterarbeit zu Ende geschrieben. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es war zwar sehr herausfordernd, weil ich beides dual gemacht habe gleichzeitig, aber ich habe dann wirklich einen großen Teil meiner Masterarbeit nochmal geändert, weil ich da viel Markenrecht dann auch gemacht habe. Ich habe dann wirklich in der Praxis gearbeitet. Gesehen, ich weiß noch, ich habe über unconventional trademarks geschrieben, also unkonventionelle Marken, also Düfte und ästhetische Produkte, also vor allem so, also alles, was so ziemlich über den klassischen Markenschutz hinausgeht, Sounds, Slogans und so weiter, oder Color Marks, also so, ob man zum Beispiel
bestimmte... Magenta zum Beispiel als Farbmarke.
Magenta, genau, der Telekom. Wann kann man es denn schützen? Fand ich super interessant. Und der Partner, für den ich den Französischen gearbeitet habe, der hat ganz viel über genau in dem Bereich gemacht, also Color Marks, ganz viel eingetragen im Französischen, in einem Registrierungsprozess und aber auch in Alicante, also die europäische Marke. Genau, und es war gut. Dann habe ich gesehen, es ist doch irgendwie nicht ganz so richtig, weil ich geschrieben war, dann habe ich ein bisschen umgeschrieben und deswegen war es ganz gut, das irgendwie zu verknüpfen. Und es war eine ganz tolle Herausforderung. Ich fand es ganz toll, weil ich gehörte wirklich zu diesem Klischee. Ich bin dann in der Nähe von Montmartre, dann da in die Linie Ün, glaube ich, war das irgendwie eingestiegen. Und dann in diese Kanzleiräume gegangen, die in der Nähe von der Champs-Élysées war. Und dann abends wirklich mit Baguette. Ich liebe die Baguettes dort nach wie vor. Sonntag am Abend in Linie wieder zurück. Und dann abends noch mit meinem WG-Mitbewohner. Genau, der war nämlich Philosophiestudent. Hab dann noch über mich ausgetauscht abends mit Rotwein und Weintrauben und dem Baguette, was ich dann da gekauft habe. Das war eine schöne Erfahrung.
Wie lange warst du als Ines in Paris?
Ines in Paris, das waren so ungefähr, also weniger als ein halbes Jahr. Es waren so ein paar Monate insgesamt, genau.
Okay, dann wieder nach Hause, sprich Berlin in deinem Fall. Mhm. Und dann hast du dich um dein zweites Staatsexamen gekümmert.
Richtig. Und vorher zwischendurch die einzelnen Referendariatsstationen abgeschlossen. War dann auch noch mal im Ausland ich wusste, wie gesagt, ich möchte international arbeiten, ich möchte meine Englischkenntnisse verbessern, ich möchte gerne diese Zeit nochmal nutzen und habe dann neben den wirklich faszinierenden Stationen, die ich machen durfte, dann die Möglichkeit gehabt, hatte ich großes Glück, da hat mich eine Großkanzlei in Sydney genommen, um einen Teil des Referendariats absolvieren zu können, also in Australien. Und im Rahmen dieses Referendariatsplatzes, das quasi eingebettet war in, ja, in ein German or European Desk quasi, die dann deutsche und europäische Unternehmen dazu, also berät, den Markteintritt in Australien rechtskonform zu gestalten, also richtig so zu gestalten, dass der Markteintritt funktioniert, oder andersherum, wenn APAC-Unternehmen zurückkommen oder den Markt betreten wollen in Deutschland, was ist zu beachten. Das fand ich sehr spannend. Ich hatte auch einen fantastischen Chef, bin heute noch in Kontakt mit ihm, habe sehr viel gelernt, bin quasi in seinem Alumni-Netzwerk und finde es spannend, wie man das Netzwerk ausweiten kann. Und ich betone das, weil ich Netzwerken sehr wichtig finde. Ich betone es, weil gerade ich es sehr wichtig finde, von anderen zu lernen, von anderen Menschen, zu denen ich hinaufschaue. Und das sind vor allem Menschen, die, wie gesagt, nicht nur diese juristische Feinexpertise besitzen, sondern auch wirklich wissen, wie sie mit Menschen umgehen, wissen, was es eigentlich bedeutet, quasi, dass man Menschen, ja, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man dieses Support-System hat. Und ja, ich finde sowieso, ich netzwerke leidenschaftlich gerne, muss ich sagen. Also ich finde das sehr, sehr, sehr interessant.
Okay, das heißt, du warst jetzt auf der anderen Seite des Pazifiks, also in Australien. Dann hast du dein zweites Staatsexamen gemacht. Irgendwann hattest du auch noch Zeit für eine Promotion.
Genau, also ich habe dann ganz klassisch mein zweites Examen abgeschlossen, war dann als Volljuristin tätig für verschiedene Unternehmen und auch Kanzleien tatsächlich. Also kleine Kanzleien, also so eine eher Boutique-Kanzlei im Bereich IP. Dann war ich nach dem zweiten Examen auch bei der WIPO, das ist die World Intellectual Property Organization. Das ist eine Unterorganisation der UN mit Sitz in Genf. Dort habe ich im Rahmen des sogenannten Young Professionals Traineeship oder so hieß es damals teilgenommen. Ging ein paar Monate. Genau. Das war auch eine aufregende Zeit, weil ich dort das erste Mal so ein bisschen diplomatische Luft schnuppern durfte in Genf. Ja, das ist ja so ein Diplomatie-Hub neben Brüssel sozusagen. Und das war interessant. Da habe ich auch gesehen, wenn ich so im französischen Raum wohnen möchte, wirklich leben möchte, langfristig, habe ich gesehen, ist Paris dann doch nicht ganz so attraktiv. Genf fand ich gar nicht so schlecht, auch wenn es doch sehr klein, sehr beschaulich ist und sehr eigen auch, muss man sagen. Schweiz, es ist natürlich was ganz anderes als Frankreich, ganz klar. Aber mir hat diese Kombination gefallen zwischen dieser Einbettung im Reich der, ja, Diplomatie, dieser der UN, ja, als einer der Hauptsitze der UN und vieler interessanter, wichtiger NGOs, die es gibt, also zum Beispiel Red Cross und so weiter, World Health Organization und so weiter. Das war super spannend. War alleine so in dem Wohnheim, in dem ich war, also was anderes konnte ich mir gar nicht leisten von dem Gehalt, was ich da hatte als Trainee sozusagen. Es war so ein Wohnheim letztendlich für Studenten oder Trainees wie ich. Und es war interessant, weil man da wirklich Leute kennenlernen konnte aus ganz verschiedenen Bereichen, die dann so interessante Sachen machen durften. Und dann auch einige davon sind dann dort geblieben in der UN, also arbeiten jetzt an der UN und so weiter. Und es ist schön, da noch Kontakt zu haben zu denen und da noch so ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. Genau.
Aber trotzdem du das so spannend fandst und so kosmopolit ja auch unterwegs warst und bist, für dich wäre das nichts gewesen, eine Stelle jetzt in der UN oder in der WIPO oder solche Geschichten anzutreten?
Ja, es ist eine interessante Sache nach wie vor. tatsächlich, aber also meine Stelle neigte sich dann dem Ende zu und ich hatte dann die Möglichkeit zu promovieren. Mhm. Und ich hatte dann eine Zusage von einem Professor, bei dem ich sehr gerne promovieren wollte, in Berlin. Und genau, dadurch, dass das Traineeship dann zu Ende war, ich hätte es noch verlängern können, ich hatte das Angebot. Ich denke manchmal so wie du heutzutage, oder die Frage ist in meinem Kopf, hättest du und so weiter, aber diese Kette will ich gar nicht erst aufmachen, weil Opportunitäten entstehen ja manchmal trotzdem noch im Laufe des Lebens. Daher, genau. Aber es war auf jeden Fall eine spannende Sache und genau, hatte dann die Möglichkeit zu promovieren und das habe ich dann wahrgenommen. Dann habe ich angefangen, quasi mich nur auf die Promotion zu fokussieren. Es war auch gar nicht einfach. Ich fand den Anfang tatsächlich am schwierigsten. Also ich sehe die Promotion als etwas aus meiner Perspektive wie so ein Motor eines Ural- oder eines Oldtimers, was irgendwie nicht anspringen will. Ja, so bis irgendwie, ja, die Kette ist verrostet und man braucht irgendwie vielleicht irgendwie so ein kleines Teil, was gar nicht mehr erhältlich ist. Man muss es irgendwie erstmal zum Laufen bringen. Ja, also eine Themenfindung ist ganz wichtig und was interessiert mich wirklich? Wozu möchte ich beitragen, wissenschaftlich? Ja, womit möchte ich mich die nächsten Jahre beschäftigen? Und das war ein sehr, sehr anstrengender, langwieriger Prozess mit Themenänderungen und so weiter. Genau, und dann habe ich nicht aufgegeben.
Was war endgültig dann dein Thema für deine Promotion?
Es war ein urheberrechtliches Thema und es ging letztendlich um ein Kunstthema, also die Verknüpfung zwischen Kunst, Wirklichkeit. Ja, ich habe mir angeguckt, was ist denn so gerade zeitgenössisch in den ganzen großen Kunstgalerien, die für Millionen von Euro irgendwie verkauft werden. Was sind hier die Trends? Worum geht es eigentlich? Und mein Thema war dann, wie verbinde ich diese Trends mit der Rechtswirklichkeit? Und dann habe ich ein Thema gefunden, was genau beides irgendwie verbinden kann. Und dann bin ich auf die Installationskunst gekommen. Die Installationskunst ist letztendlich etwas, was ein 3D-Gebilde ist, also irgendwas Raumgreifendes. Ja, du siehst irgendwie so ein dreidimensionales Konstrukt stehen, was oft sehr simpel aussieht, sehr simpel konstruiert, oft aus einfachen Materialien hergestellt, aber letztendlich oft sehr komplex. Also man kann es nicht so einfach erklären. Es ist wirklich etwas, was einfach aussieht, aber sehr komplex ist, hyperkomplex oft. Die gesamte Installationskunst. Und dann habe ich mich gefragt, okay, es wird sehr viel Geld verkauft, aber man kann es sehr einfach kopieren. Wann kann ich es schützen? Wann bin ich als Künstler Urheber? Ja, und die Frage war dann letztendlich, wann ist ein Installationskunstwerk ein urheberrechtliches Werk? Das klingt total einfach und letztendlich geht es die ganze Zeit um ein Definitionsmerkmal, letztendlich das Werk, das sogenannte Werk, das urheberrechtliche Werk, weil damit steht und fällt die Schutzfähigkeit und nicht nur das, vor allem aber auch die letztendlich, weil es so eine Wechselwirkung ist, die Reichweite des Schutzes. Mhm. Also nicht nur, ist es geschützt, sondern wie weit reicht es eigentlich? Reicht es schon? Ich ändere es so ein bisschen ab. Ja, ich fand es total toll, was Ai Weiwei, der chinesische Konzeptkünstler, gemacht hat, der zum Beispiel, als die große Flüchtlingskrise war, in 2015, so ein interessantes Installationskunstwerk aus Rettungswesten gemacht. Ja, der hat dann diese Rettungswesten selbst gesammelt von umgekommenen Flüchtlingen. Und wollte natürlich auf die immense Ungerechtigkeit aufmerksam machen, die diese Menschen vor allem erfahren haben in ihren Ländern, aber auch in anderen Ländern, als sie Schutz suchten und so weiter und so fort. Wann ist denn das jetzt geschützt von ihm? Ja, und was ist denn mit anderen Künstlern, die ja auch kreativ sein wollen und das Ganze vielleicht ähnlich machen, eine ähnliche Idee haben, vielleicht auch mit solchen zeitgenössischen Tools arbeiten? Wann ist das denn geschützt? Was muss ich denn dabei beachten? Also er kann ja jetzt nicht die Idee schützen, es geht ja nicht. Die Idee an sich ist ja nicht schutzfähig. Quasi diese Rettungswesten als Installationskunstwerk irgendwie aufzubauen. Das fasziniert mich nach wie vor, weil ich einfach, wie gesagt, ich finde Kunst unglaublich spannend, weil man so viel damit ausdrücken kann und letztendlich unsere Welt so sehr bereichert. Und genau, das war mein Thema und ich durfte dann so was dazu beitragen. Und vor allem gibt es, damit wollte ich so ein bisschen meinen Teil dazu leisten oder beitragen, gibt es diese sogenannte Ready-Made-Debatte, wenn ich über die kenne. Mhm. Also letztendlich tendiert die Urheberrechtslehre dazu zu sagen, ach, das ist ja sozusagen nur etwas, was vorgefunden ist. Ich präsentiere es ja nur, das ist ja nur ein Objekt. Ja, ich habe hier meine Kaffeetasse. Ich stelle es jetzt hin und deklariere es zu Kunst. Das kann ja nicht schutzfähig sein. Ja, das ist klar, kann es nicht. Aber ich muss mich ja trotzdem als Urheberrechtler damit auseinandersetzen, wann bestimmte Sachverhalte so wichtig sind, also auch im Kunstrahmen, und mich damit auseinandersetzen, wann es denn wirklich so wichtig ist, so interessant, so tiefgehend, dass es doch auch schutzfähig sein kann. Und das Gleiche, das können wir nicht übertragen. Man muss gar nicht so ein Installationsfreak oder Kunstfreak sein, ja, so wie ich vielleicht so ein bisschen. Man kann es übertragen auf die AI-Debatte, die wir im Moment hier auch führen und die noch komplett ungeklärt ist, ne? Ja, sei es die Input-Debatte oder die Output-Debatte. Man muss sich viel mehr, und da schlägt die Brücke auch ein bisschen zu meinem technikaffinen DPO, zu meiner DPO-Rolle, man muss sich mit der Technik auseinandersetzen, wenn man beraten möchte, auch im Urheberrecht. Man muss verstehen, wenn zum Beispiel etwas KI generiert ist, auf dem Kunstwerk, dann kann ich nicht als Urheberrechtler einfach mich davor verschließen und sagen, es ist grundsätzlich nicht schutzfähig. Es kommt darauf an, aber worauf kommt es genau an? Was habe ich für ein KI-Tool benutzt? Was habe ich damit generiert? Wie viel von Ines, ja, wenn ich das kreiere, ist in dem Output wirklich vorhanden? Ja, und da fehlt noch, finde ich, sehr viel. Da ist noch sehr viel Luft natürlich nach oben. Wichtig ist nur, dass man sich damit auseinandersetzt und dass man quasi natürlich immer am Ball bleibt, sei es die Technik, sich damit auseinandersetzt, was gibt es für technische Neuheiten und so weiter, was sind das für Funktionalitäten, die wir haben in Sachen KI-Systeme und so weiter.
Okay, gut. Mit Blick auf die Uhr gehen wir mal ins Hier und Heute. Was liegt denn eigentlich heute so tagtäglich auf deinem Schreibtisch? Worum kümmerst du dich heute als Juristin?
Ja, also ich habe wirklich, muss ich sagen, eine sehr spannende Stelle. Ich habe letztendlich, ich bin DPO eines Pharmaunternehmens und betreue in der Funktion als DPO die deutschen Tochtergesellschaften dieses Konzerns.
DPO ist Data Protection Officer.
Genau, ja. Als Datenschutzbeauftragte berate ich und mache die klassischen DPO, fülle die Funktion aus. Gleichzeitig möchte ich dazu sagen, habe ich so eine duale Funktion, weil ich für einen größeren Konzern tätig bin und da quasi als Teil des Global Compliance Teams da auch datenschutzrechtlich nicht nur die deutschen Gesellschaften berate, sondern auch darüber hinausgehend sämtliche Jurisdiktionen betreue. Also dadurch, dass wir in über 140 Ländern aktiv sind, betreue ich dementsprechend einen Teil dieses Portfolios in über 15 europäischen Jurisdiktionen, darüber hinausgehend irgendwie, da glaube ich, das sind um die 30 verschiedenen Länder und genau sichere quasi die globale, kann man sagen, Kohärenz des Datenschutz-Compliance-Programms. Was mache ich? Also ich mache letztendlich Risikosteuerung. Ja, also ich sehe meine Stelle so als aktive Umsetzung eines risikobasierten Ansatzes. Klar, durch die Durchführung von klassischen Datenschutzfolgenabschätzungen bei Verarbeitungstätigkeiten, internationaler Datentransfer, ganz klar, ganz wichtig. Hier geht es darum, Standardvertragsklauseln einzuführen und hier einen Risikoansatz zu führen. Transfer Impact Assessment, also Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus, wenn es um Daten geht, also personenbezogene Daten, die ins internationale Ausland führen. Genau, dann Stichwort Governance. Da letztendlich die kontinuierliche Unterrichtung, würde ich sagen, Beratung, Überwachung der Geschäftsprozesse. Ich muss natürlich immer auch gucken, dass wir da von Anfang an integriert, also dabei sind und Datenschutz einfließen lassen in die Technik, ne? Also wenn wir neue Sachen haben, neue Tools, müssen wir natürlich beratend zur Seite stehen und auch Privacy by Design umsetzen können oder bei Default natürlich. Betroffenenrechte, ganz klar, also Betroffenenmanagement ist ganz wichtig. Das ist sehr wichtig, die Betroffenen hier ernst zu nehmen. Dann Beschäftigtendatenschutzrecht, sehr spannend, da bin ich leidenschaftlich dabei. Letztendlich sind es vulnerable Gruppen, das ist ja auch so ein Steckenpferd meiner Expertise und auch meiner persönlichen Leidenschaft, vulnerable Gruppen zu vertreten, denen Stimme zu geben und aufzupassen, dass dort gerade im Rahmen des Beschäftigtendatenschutzrechts alles konform ist. Dann gebe ich zusammen mit meinen Kolleginnen auch regelmäßig Mitarbeiterschulungen. Das heißt, wenn wir neue Mitarbeiter haben, berate ich die, schule ich sie. Wir möchten sicherstellen, dass hier eine Awareness stattfindet, dass wir hier gerade, wir sind Teil der kritischen Infrastruktur im Gesundheitswesen in Deutschland. Da müssen wir aufpassen, dass wir wirklich hier diese Sensibilität und Awareness herantragen an die Mitarbeiter, dass sie wissen, worauf sie achten müssen, in den täglichen To-Dos. Genau, und ansonsten letztendlich geht es darum, dass man hier halt konkrete Vorschläge macht. Ne? Und immer, und das ist die Herausforderung, würde ich sagen, gerade als Unternehmensjuristin gleichzeitig, dass man gleichzeitig innovationsproaktiv arbeitet, also nicht innovationshemmend ist, also quasi aktiv dazu beiträgt, dass das Unternehmen vorankommt, aber natürlich das Datenschutz beachtet, nicht schwächt. Und das ist sehr herausfordernd, aber gleichzeitig für mich immer sehr spannend, dass man diese beiden manchmal gegensätzlichen Paare irgendwie zusammenbekommt.
Okay, jetzt kommen wir mal so auch da langsam, auch wenn wir so ein bisschen Blick auf die Uhr machen, so langsam mal so ein bisschen auf die Zielgerade. Jetzt hast du natürlich dich sehr, sehr viel mit Intellectual Properties beschäftigt, also LLM dazu gemacht. Du hast dich eben dazu am Ende des Tages auch promoviert. Hast aber dann trotzdem jetzt ja quasi als Datenschutzbeauftragte des Konzerns jetzt auch überwiegend natürlich mit dem Thema DSGVO und allem, was damit zu tun hat, zu tun. Ist dir das, war das deine Herzensangelegenheit, darüber zu gehen? Hat dich das von Anfang an schon immer begleitet? Oder wie hast du da quasi diesen Sprung gemacht?
Also ich habe dann irgendwann festgestellt, durch meine Expertise im IP, dass solche Assets, ja, jetzt IP sind ja auch letztendlich Unternehmensassets, dass das nicht ausreicht, um Unternehmen, finde ich, aus der Perspektive wirtschaftsrechtlich umfassend zu beraten. Und ich fand, dass Unternehmenswerte, also dieser Assetschutz, dass sich das radikal gewandelt hat. Ich habe gesehen, dass Daten letztendlich so wichtig geworden sind, noch viel, viel wichtiger als damals, als ich mich dann auf IP sehr fokussiert habe, dass Daten ja letztendlich letztendlich das neue Gold sind. Ja, Daten sind der kritischste Faktor unserer digitalen Ökonomie, Wirtschaftsökonomie. Und daher führte mich mein Weg tatsächlich zum Datenschutzrecht. Das war für mich so eine logische Konsequenz, weil ich einfach gesehen habe, Unternehmen brauchen immer Datenschutzexperten. Und daher war für mich ganz klar, Datenschutzrecht soll es sein. Und genau, und daher fand ich das sehr spannend, dass ich dann quasi beides verknüpfen kann. Also ich finde gerade, dass meine Expertise aber auch, also dieses wirtschaftsrechtliche Herangehen an Sachen mir natürlich immer geholfen hat, ja, das Datenschutzrecht hier anzuwenden im Business-Alltag. Und genau, und daher hat sich sozusagen der Kreis für mich logisch geschlossen und dann aber auch gleichzeitig durch diese wirtschaftsrechtliche Präzision, die man dann leisten muss, quasi einen Beitrag zu leisten, um diese ja letztendlich Accountability und dieses, muss ich einfach so sagen, ja auch diese Machtgefälle-Regulierung gegenüber digitalen Großverarbeitern gewährleisten zu können. Und das finde ich spannend, an dieser Schnittstelle zu arbeiten. Also ich finde es spannend, dass ich dann, und ich habe gesehen, es macht mir auch großen Spaß, so unternehmenskonzernweit zu arbeiten. Das ist ja wirklich so eine Sphäre für sich. Das ist ja auch nicht für jeden. Ne? Jeder hat so sein Steckenpferd. Aber mir macht das Spaß. Mir macht das Spaß, interdisziplinär zu arbeiten. Ich finde es Spaß, mit vielen Techies zu arbeiten. Ich finde es Spaß, nicht nur mit Juristen zu arbeiten, sondern mit Menschen, die wirklich kreativ Sachen im Unternehmenskontext lösen, ob es Marketing-Experten sind, ob es ja operational denkende Menschen sind oder Menschen aus dem Human Resources, die sich Gedanken machen, wie man das Unternehmen attraktiver machen kann für Bewerber oder überhaupt auf dem Markt, auf dem sie agieren. Und da kreative Lösungen zu finden, finde ich super spannend. Also, dass man nicht so isoliert wie als Rechtsanwalt in einer Kanzlei sitzt, sondern wirklich zusammen etwas kreieren kann. Das finde ich unglaublich spannend. Und daher finde ich das ein Privileg, so eine cross-funktionale Funktion zu haben und diese Aufgabe zu haben, letztendlich im Unternehmenskontext, letztendlich kann man ja so sagen, Datenschutzrecht ist ja nichts anderes als Grundrechte. Grundrechte hier operational wirksam zu machen für den Wirtschaftskontext. Also das finde ich schon spannend, aber auch sehr herausfordernd. Und gleichzeitig sieht man ja natürlich, wenn man so praxisnah arbeitet, in so einem Matrixgebilde mit komplizierten internationalen Datentransfers und so weiter, Accountability und Compliance, ja, Gaps und so weiter, gibt es natürlich, sieht man ja hier und da auch, sage ich mal, Reformbedarf im Rahmen der datenschutzrechtlichen Obligationen, die es gibt für Unternehmen. Das finde ich auch spannend, dass man da ist ja auch einiges tatsächlich aus Brüssel, was ja noch eventuell auf uns zukommt.
Die einen sagen so, die anderen so, wir gucken mal, was da so kommt und ob was kommt. Genau. Jetzt habe ich aber in diesem großen, weiten Internet gesehen, genauer gesagt auf LinkedIn bei deinem Profil, dass du ja nicht nur anscheinend einen sehr ausgefüllten Arbeitstag hast, vermute ich mal, sondern dass du auch nebenbei das ein oder andere Ehrenamt oder Projekt am Start hast. Was halt damit auf? Also einfach, du musst jetzt nicht jedes einzelne Projekt beleuchten, aber einfach mal vielleicht ganz kurz einen Überblick geben, was du nebenbei in Anführungsstrichen noch so machst.
Ja, also ich mache nichts Besonderes. Also ich bin einfach so leidenschaftlich in vielen Sachen unterwegs. Also ich habe Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit. Ich habe Leidenschaft für junge Menschen, die eine schwierige soziale Herkunft haben. Ich habe Leidenschaft für Menschen allgemein. Also ich find's toll, wenn ich da mich einbringen kann. Also meine Mentorentätigkeit zum Beispiel, das war für das Netzwerk multikultureller Juristinnen, da bin ich so ein bisschen unterwegs und dann gleichzeitig aber auch leidenschaftliche Befürworterin, Supporterin und auch Mitglied der UN Women Deutschland. Die haben ja mehrere, also ein weltweites aktives Netzwerk von Organisationen der UN. Ich setze mich da leidenschaftlich ein. Also ich weiß einfach um meine privilegierte Stellung und das möchte ich einfach nutzen. Ich finde es toll. Ich habe es bei anderen Menschen gesehen, die auch einfach, ne, quasi das Privileg hatten, tolle Sachen machen zu dürfen im Leben. Halt nur, ja, also ich bin halt in Deutschland geboren, das ist ja schon ein Privileg. Ja, Deutschland macht ja viele tolle Sachen und auch wenn wir auch viele meckern, ne, in Deutschland gibt es ja auch einiges zu meckern, aber ich finde, wir Deutschen neigen ja auch so ein bisschen dazu. Ja. Aber wir haben es ja eigentlich ganz sehr okay, sag ich mal, auch wenn es da natürlich sehr viel gibt, was man verbessern könnte, aber klar, kann man ja überall. Und ich habe dieses starke Ungerechtigkeitsempfinden für viele Sachen. Und ich finde, wenn wir alle so ein bisschen was dazu beitragen, kann man wenigstens ein bisschen was machen. Also kam einfach aus dem Gedanken heraus, manchmal fühlt man sich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber so ohnmächtig vor vielen Sachen. Man ist ja letztendlich nur jemand, der seinen Job macht und seinen Sachen nachgeht und vielleicht auch Familie hat, jedenfalls wie ich. Ich habe auch eine wunderbare Tochter, die wird jetzt 10. Das ist natürlich für mich Hauptfokus, dass es meiner Tochter mir gut geht. Aber gleichzeitig möchte ich was abgeben von meinen Privilegien. Ich möchte auch was dazu beitragen, auch wenn es klein ist. Auch wenn es dadurch ist, dass ich Mentorin bin oder wenn ich UN Women supporte, finanziell, aber auch so als Pro Bono Supporterin. Und ansonsten Netzwerk Chancen kann ich sehr empfehlen. Also ein überparteiliches, deutschlandweites oder Organisation, die sich für junge Menschen einsetzt, die die ja aus ärmeren Verhältnissen kommen, ne? Also die keine oder die auch keine Akademikereltern haben, die es halt nicht so einfach haben zu studieren, ne? Also viele denken ja, da müssen wir sehr viel Aufklärungsarbeit leisten. Viele, ne, da gibt's noch so viele Bias, noch viel eine Fragezeichen und so ein bisschen Irritation bei vielen, wie das sein kann, dass nur ne, dass dieser es gibt ja Statistiken, ich bin so ein großer Fan von wissenschaftlichen Herangehen und Zahlen. Ich finde Zahlen ganz wichtig, um Sachen zu verstehen. Also, dass man wirklich ganz nüchtern klar an Sachen rangeht, versuchen da nicht so emotional ranzugehen und sich ganz klar anguckt, wo gibt es denn wirklich noch Bedarf? Was, wie kann denn das sein, dass zum Beispiel 79% von Akademikerkindern oder Eltern studieren und dann aber auch ein Bruchteil davon, ich glaube, nicht mal 10%, 8% oder so, die keine Akademikereltern studieren, also sie sind ja nicht dümmer, nur weil sie vielleicht eine Mama haben, die im Supermarkt arbeitet. Dann denke ich mir, okay, was kann man denn da machen? Und ich, das ist so unfair, denke ich mir. Also das darf ja eigentlich nicht sein. Und was können wir denn machen? Ne? Was können wir als Gesellschaft machen? Was können wir als Unternehmen machen? Also auch da bin ich innerhalb unseres Unternehmens ganz aktiv dabei, unser Diversity and Inclusion Netzwerk aufzubauen, unsere Mitarbeiter zu schulen, zu sensibilisieren, dazu beizutragen, dass wir da so noch mehr dazu beitragen, dass wir uns wohlfühlen, dass wir auf die Mitarbeiter eingehen, dass wir sehen, wir haben alle unser Päckchen zu tragen, dass wir alle individuell sind und dass wir nicht nur, ne, dass wir keinen Unterschied machen sollten, wer woher kommt, ob ich meine, es gibt Männer, die sich um ihre kranke Frau kümmern müssen oder die eine Mutter haben, die an Demenz leidet oder Alleinerziehende. Oder es gibt, die sich gerade in einer Scheidung befinden. Und das sind ja, wir sind ja, das finde ich so spannend. Also ich finde das so wichtig, überhaupt das Arbeitsleben so sage ich mal, so zu gestalten, dass es unternehmensgerecht natürlich wirtschaftlich funktioniert. Aber gleichzeitig kann es ja nur funktionieren, wenn sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Und daher ist es sehr wichtig, dass man dazu beiträgt, da ein inklusives und gutes, ein wertvolles Miteinander zu gestalten. Genau. Daher, ja, ist es eine Ehre, da mitzuwirken. Ja.
Klingt jetzt schon wie das perfekte Schlusswort.
Ich habe eine klitzekleine Frage habe ich noch und Wenn ich dir jetzt so zugehört habe, deinen spannenden Lebenslauf, deinen Werdegang und auch vorher bei LinkedIn mal ein bisschen geguckt habe, was du so getan hast und was du noch tust. Den Talkshow-Satz wollte ich jetzt schon immer mal sagen, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Sind denn irgendwo bei dir innen drin so politische Ambitionen? Also könntest du dir auch vorstellen, in die Politik zu gehen? Oder sagst du, ich mache das gerne im Unternehmenskontext?
Das ist so witzig, weil ich das in letzter Zeit öfter gefragt werde, tatsächlich. Ich war tatsächlich, muss ich ehrlich gestehen, nie ein politischer Mensch.
Mhm. Klingt
und
anders.
Und heute sehe ich es ganz anders. Mhm. Dadurch, also heute sehe ich es folgendermaßen. Heute sehe ich es so, nicht politisch zu sein, ist ein Privileg. Mhm. Und vorher, ich glaube, so kann ich es sagen, habe ich Sachen nicht gesehen. Wenn man Sachen sieht und natürlich mit der Erfahrung besser versteht und auch sieht, Mist, das finde ich jetzt nicht so cool und da gibt es ja noch so viele Sachen, die sind so ungerecht, die sind nicht okay, die sind sozial ungerecht, die sind verbesserungswürdig und ich finde, Deutschland ist die größte Volkswirtschaft, ja, und ich finde, wir sollten diese Vorbildfunktion ernst nehmen und daher, ja, ich, oder andersherum, um meine Frage zu beantworten. Also erstmal, ich habe jetzt nicht vor, in die Politik zu gehen, aber ich habe nichts dagegen, sage ich mal, in einem Kontext zu arbeiten oder weiterhin, deswegen ist meine Stelle auch eigentlich ganz interessant, dieses Cross-Funktionale. Also ich finde, sich Themen zu erarbeiten, die ein bisschen über den Tellerrand herausgehen. Also ich finde auch so Lobbyarbeit ganz interessant, also auch in dem Kontext, in dem ich arbeite, arbeiten wir auch eng zusammen natürlich mit dem entsprechenden Organisationen, die sich dann auch in Brüssel für die Belange einsetzen und so weiter. Das macht mir Spaß. Also dann zu sehen, da gibt's Gaps, die man schließen muss. Ja, also das finde ich interessant. Aber ich habe jetzt nicht vor, quasi da eine bestimmte Position anzustreben. Aber ich finde es schon wichtig, eine wertebasierte Herangehensweise zu haben. Und ganz klar, muss ich ganz klar sagen, ich finde es wichtig, im Zuge der gefährlichen Tendenzen, der wir uns gegenüberstehen, sich zu positionieren. Ich finde es ganz wichtig, genau, als Abschluss uns kurz zu machen, genau, gerade aus diesem Gerechtigkeitsgefühl heraus, sich klar zu positionieren zu bestimmten Sachen, weil bei der UN, nur ganz kurz als Abschluss, als Anekdote quasi, UN Women, fand ich ganz interessant, habe ich super tolle Persönlichkeiten kennenzulernen, dass es ist so ein wirklich, das blieb bei mir hängen, ne? War mir gar nicht so bewusst. Afghanische Frauen hatten früher Rechte als Schweizer Frauen in den 70er Jahren. Das will heißen, man muss immer aufpassen, das, was wir uns aufgebaut haben, ist halt nicht selbstverständlich. So. Und die alle sind Teil der Gesellschaft und müssen immer gucken, dass es irgendwie, dass wir weiterhin eine funktionierende, freiheitliche Demokratie bleiben und einfach uns gegenseitig unterstützen und einander zuhören. Das ist ganz wichtig. Also, dass wir dazu tendieren sollten, nicht zu spalten, sondern einfach niemanden vergessen auf diesem Weg.
Und gut, dann jetzt aber das perfekte Schlusswort.
Werden wir dich wieder einladen, wenn du UN-Sondergesandte bist, dann wirst du nochmal herkommen und uns nochmal berichten, was du da so tust. Spaß beiseite. Bis hierhin schon sehr interessant, genau.
Danke dir, Ines, für deine Zeit, die du dir heute genommen hast. Wir bedanken uns aber auch bei allen da draußen, die uns heute zugeschaut bzw. zugehört haben. Wie immer auf diesen Plattformen, wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr uns ein Sternchen nach oben gebt, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr Kommentare schreibt, solltet ihr eine Frage an die Ines haben, dann schreibt sie bitte hier drunter. Wir kriegen das in irgendeiner Form schon miteinander, untereinander ausgetauscht. Und dann verbleiben wir einfach mit den allerbesten Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Danke. Tschüss.